SWR 2 Kontext.
Wenn jeder eine Fahne hat, das Oktoberfest und die Kultur des Trinkens. Mit der Hannoveraner Soziologe und Historiker Hasso Spode hat den trinkenden Teil der Geschichte wissenschaftlich erforscht. Herr Spode, welche Bedeutung hat das Oktoberfest kulturalkoholisch bzw. alkoholgeschichtlich?
Es fungiert als ein Marker. Es ist ein Symbol für eine Pseudotrinkkultur. Und vor Ort ist das Oktoberfest eben äußerst multifunktional. Für die einen ist es ein Gaudi und für die anderen ist es die Lizenz zum Saufen. Interessant ist daran aus kulturwissenschaftlicher Sicht, dass es immer wieder Auszeiten gibt in allen Kulturen, in denen andere Regeln gelten als im Alltag. Und ich glaube, die Menschen können das Leben gar nicht ertragen ohne solche Auszeiten, die man auch Timeout-Phänomene nennt.
Herr Spode, Sie sind ja nun Soziologe und Historiker. Die psychologische Funktion des Alkohols, die kann man sich sehr leicht vor Augen führen. Aber hat der Alkohol in der Geschichte auch eine kulturelle Funktion? Darf man so weit gehen, dass man sagt, es gibt eine Kultur des Trinkens, eine Trinkkultur?
Aber na sicher muss man so weit gehen. Erstens ist alles eine Kultur. Der Mensch ist ein Kulturwesen. Da gibt es auch eine Kultur der Zahnbürste, also sozusagen in diesem abstrakten Sinne. Und in einem konkreteren Sinne spielt der Alkohol natürlich eine enorme Rolle. Auch erstens in der Religion. Denken Sie nur ans Abendmahl, an die Rolle des Weines als Symbol nicht nur des Blut des Christi, sondern auch schon vorher in der Antike als das Symbol überhaupt der Kultur schlechthin. Ja, das ist die eine Seite. Dann haben wir die Trunkenheit wiederum, ist auch ein integraler Bestandteil archaischer Gesellschaften gewesen. Wobei es eben auf der Welt verschiedene Sorten von Trinkkulturen gibt,
eben. Der Skandinavier beispielsweise ist entweder nüchtern oder stockbesoffen, wohingegen die Menschen am Mittelmeer eigentlich einen permanent präsenten Alkoholpegel haben, der aber in der Öffentlichkeit praktisch nicht auffällt.
Genau. Goethe war dann sozusagen ein typischer Vertreter dieses südlichen Trinktypus. Mäßig, aber regelmäßig. Er trank ungefähr 3 Flaschen Wein am Tag und sein Biograf Eckermann hat dazu gesagt, aber er trank nie unmäßig und man hätte ihn nie betrunken gesehen. Das ist in der Tat immer noch das antike Ideal des mäßig-regelmäßigen, während die Germanen das Ideal der exzessiven Berauschung hatten.
Das heißt, beim Kummersaufen befindet man sich kulturhistorisch gesehen auf gesichertem Grund?
Ja, auf nordischem sozusagen, nicht? Auf germanisch, nordisch, slawischen, alles, was nicht unter dem Einfluss der antiken Kultur direkt stand, am Beginn der Völkerwanderungszeit oder noch grober gesagt, als nördlich der Alpen hatten wir also diese sporadisch exzessive Trinkkultur auf der einen, wo das Gelage, das Trinkgelage einen hohen Prestigewert auch hatte. Und im Süden ist diese Praxis sehr scheel angesehen worden. Und diese beiden Grundlinien, die kämpfen heute noch miteinander in Europa.
Wenn wir den moralischen Appell nehmen, weniger oder gar keinen Alkohol zu trinken und die historischen Erfahrungen des Alkohols in unseren Gesellschaften über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, was setzt sich dadurch? Was halten Sie für einen sinnvollen, adäquaten Umgang mit der Droge?
Ja, die wird immer einzuhegen sein. Also Versuche des Alkohol als ein hochpotentes Rauschmittel wird man immer irgendwie versuchen, unter Kontrolle halten zu müssen. Ja, den Umgang damit. Und das haben alle Gesellschaften getan. Die Frage ist eben, wie weit man dann dabei gehen soll. Und wir wissen auf der einen Seite, also ein Alkoholverbot hat überhaupt nichts gebracht. Ich bezweifle auch, dass die Verbote, die jetzt sich in unserer Debatte in Deutschland sehr stark gegen Jugendliche richten, ob die irgendetwas ausrichten. Ich halte das für äußerst zweifelhaft. Wir müssen lernen, einen vernünftigen Umgang mit alkoholischen Getränken zu entwickeln. Und den haben wir übrigens einigermaßen im internationalen Vergleich. Da soll man sich nicht verrückt machen lassen über die ständigen Meldungen in der Zeitung, die Welt würde untergehen oder unsere Jugend würde beim Komasaufen völlig sich das Gehirn zertrinken. Das, denke ich, ist hauptsächlich ein Medienhype und wir sollten uns mal genauer angucken, welche Schäden und welchen Nutzen auch dieses Verhalten eigentlich haben könnte.
Nutzen?
Na, natürlich hat das einen Nutzen. Die Menschen tun doch nichts, wenn es ihnen nicht irgendwie nützlich wäre, sei es, dass es einen Lustgewinn verspricht. Es gibt noch etwas dahinter, hinter diesem simplen Lustgewinn. Es gibt möglicherweise eine menschliche Sehnsucht nach Transzendenz. Das heißt, wir wollen unser beengtes Dasein irgendwann einmal auch in einer Auszeit transzendieren, überschreiten. Das könnte ein Nutzen des Rausches sein. Wenn der Rausch nur Nachteile hätte, wäre er im Laufe der Jahrtausende hinaus gemändelt worden. Dann würden die Menschen heute nur noch nüchtern sein, die würden sich nie berauschen, es gäbe überhaupt keine Rauschmittel. Nein, da muss es funktionale Aspekte geben und die sollte man sich in der Forschung mal genauer angucken. Wir haben nämlich keine Alkoholforschung in diesem Sinne, sondern ausschließlich eine Alkoholfolgeschädenforschung und da denke ich, brauchen wir einen breiteren Ansatz.
Professor Hasso Spode von der Universität Hannover, er hat sich unter anderem auf die Kulturgeschichte des Trinkens spezialisiert. Eine solche Sendung kann nicht enden, ohne vor den schädlichen Folgen des Alkoholkonsums zu warnen. Zu viel Oktoberfestbier führt zu unfreiwilligen Leerungen des Mageninhalts sowie einem Kater am Folgetag. Sagen Sie bitte nicht, wir hätten es Ihnen nicht gesagt. Das war SWR 2 Kontext zum Thema, wenn jeder eine Fahne hat, das Oktoberfest und die Kultur des Trinkens. Am Mikrofon Thomas Ihm.